Das ist im Grunde genommen vielleicht so ähnlich, wie man heute in einigen Ländern auch sieht, dass eben Menschen in riesige Städte ziehen und hoffen, dass sie da bessere Lebensbedingungen finden, aber ein Großteil von denen halt über, wenn man das so will, Slums nicht hinauskommt.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Universität Potsdam. Dort fand im Sommersemester 2023 eine Vorlesungsreihe mit dem Titel Armut und Verzicht in der Vormoderne statt. Mein heutiger Gesprächspartner, Professor Dr. Jörg Rogge von der Uni Mainz, hat dort über Armut und Fürsorge in spätmittelalterlichen deutschen Städten gesprochen. Hier erzählt er nun für uns, wie Bruderschaften, Zünfte und Stadträte Armut linderten, welche gesellschaftlichen und theologischen Ideen dahinter steckten und wie sich der allmähliche Beginn der Neuzeit auf den Umgang mit Armut und Armen auswirkte. Wie ihr auch schon im Teaser gehört habt, ziehen wir dabei immer wieder und auch besonders am Ende des Gesprächs einige Parallelen zu heute. Denn auch damals war schon ein großer Diskussionspunkt, wer als hilfsbedürftig galt und ob man auch Fremden und Zugewanderten helfen kann, soll und muss. So schlagen wir also eine Brücke von den spätmittelalterlichen Bettelordnungen zum heutigen Fördern und Fordern und der Bezahlkarte für Geflüchtete. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Herr Professor Dr. Rogge ist hier zum ersten Mal zu Gast und stellt sich und seinen Weg zum Thema der spätmittelalterlichen Armut in Städten zunächst vor. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses 4. von 5 Interviews aus der Sonderreihe zu Armut und Verzicht. Diese Aufnahme fand im März 2024 statt.
Ja, mein Name ist Jörg Rogge. Ich habe in Bielefeld Geschichte und Sozialwissenschaften studiert und auch in Bielefeld promoviert über das spätmittelalterliche Augsburg. Und im Grunde bin ich seitdem immer wieder mal mit dem Thema der Armenfürsorge, der Sozialpolitik in spätmittelalterlichen Städten beschäftigt gewesen, unterschiedlich intensiv. Aber das ist ein Thema, was mich über die Jahrzehnte immer wieder beschäftigt hat. Ich war nach der Zeit in Bielefeld einige Jahre an der Akademie der Wissenschaften in München angestellt im Rahmen eines Editionsprojekts. Da ging es um die Edition von Max Webers Studie über die mittelalterliche und antike Stadt. Danach konnte ich nach Halle an der Saale, war an der Martin-Luther-Universität Hochschulassistent, so hieß das damals noch, und habe dann nach 5 Jahren in Halle in Mainz habilitiert mit einem Thema zur Familiensozialpolitik des Hochadels am Beispiel der Herzöge von Sachsen, also der Wettiner. Es ging um die Frage, wie haben die ihre Familie organisiert als Voraussetzung für erfolgreiche dynastische Politik. Seitdem bin ich in Mainz und habe da die Position eines akademischen Direktors inne, bin außerplanmäßiger Professor und dementsprechend unterrichte ich und forsche zu Themen der, ja, sozusagen im weitesten Sinne der Sozialgeschichte, der Kulturgeschichte des europäischen Spätmittelalters. Und ein Teil dieser eben meiner Interessen gelten eben der Stadt, der Funktionsweise von Städten, der Entwicklung der städtischen Gesellschaften so vom ausgehenden 13. bis Anfang des 16. Jahrhunderts. Und dazu habe ich in den letzten Jahren noch ein Interesse an der schottischen Geschichte entwickelt und in den letzten Monaten ein Projekt betrieben, was sich mit einem Vergleich der Sprache von Verwaltung in schottischen Städten, am Beispiel speziell von Aberdeen, beschäftigt hat.
Der Begriff Deutsch ist ja im Spätmittelalter ein bisschen schwierig. Also welchen geografischen Raum umfasst Ihre Beschäftigung?
Ja, im Wesentlichen meine ich, wenn ich von Deutschem Reich rede, also das römisch-deutsche Reich, was im Laufe des späten Mittelalters einige Grenzveränderungen unterworfen war. Aber mir geht es im Prinzip für die Untersuchung von Städten, vor allen Dingen um den oberdeutschen Raum, also was man heute Bayern, Schwaben nennt, vielleicht noch Franken, Bayern, Schwaben, Franken. Das ist so der Bereich, der mich interessiert hat, was die Stadtgeschichte angeht, vor allen Dingen.
In den ersten beiden Gesprächen dieser Reihe ging es um freiwillige Armut, es ging um Askese, es ging um Bettelorden. Wir sprechen jetzt hier von unfreiwilliger Armut. Wann war man in einer spätmittelalterlichen deutschen Stadt arm? Was galt als arm?
Ja, da würde ich unterscheiden wollen, das, was in der Forschung an Definitionen angeboten wird, was eine spätmittelalterliche Person als arm auszeichnet. Dann gibt es eine zweite Ebene, das ist das Reden der spätmittelalterlichen Menschen über Armut, also was die unter Armut verstanden haben. Und diese beiden Vorgangs- oder Zugangsweisen kann man sicherlich oder muss man unterscheiden. Die Forschung hat sehr stark so aus einer soziologisch-sozialhistorischen Perspektive in den 1970er und 80er Jahren versucht, die Gesellschaft dieser spätmittelalterlichen Städte zu schichten, also Schichtungsanalysen zu machen und die Einwohner dieser Städte dann verschiedenen Schichten zuzuordnen. Die simpelsten Vorgaben waren eben, dass man eine Oberschicht hat, eine Mittelschicht und eine Unterschicht. Und die Zuordnung zu diesen Schichten erfolgt über die Steuerleistungen. Und man kann eben ganz einfach sagen, dass die Menschen in einer Stadt, die in den Steuerverzeichnissen auftaucht mit Habnitzsteuer, also dem minimalen Steuersatz oder steuert nicht oder ist von der Steuer ausgenommen, weil erkrankt oder sonst wie an Bewerbsarbeit verhindert, dass man die als Unterschicht bezeichnen kann. Die Menschen in den Städten, die darüber gesprochen haben, das waren vor allen Dingen Prediger, die sich Gedanken gemacht haben über Armut oder die Stadträte, die sich überlegt haben, wie geht man denn mit den Armen in der Stadt um, auch um die Gesellschaft zu stabilisieren und natürlich auch um einem gewissen christlichen Aspekt der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit nachzukommen. Die haben sich Gedanken gemacht über die Personengruppen, die man als bedürftig identifiziert. Und im Laufe des 14. Jahrhunderts beginnt eine Unterscheidung dieser Gruppen in solche, die fürsorgeberechtigt sind, wenn man das so sagen will, und solche, die im Verdacht stehen, sich Leistungen zu erschleichen. Also, dass die das Almosen nehmen, also betteln quasi, eine Beschäftigung wird, die von Personen ausgeführt wird, die eigentlich arbeiten können, aber nicht wollen. Das heißt, man hat also auf diesem, bei der zeitgenössischen Wahrnehmung so eine im Grunde Ambivalenz zwischen einerseits der christlichen Fürsorgepflicht, die auch auf allen Ebenen in irgendeiner Form umgesetzt wurde, und auf der anderen Seite das Misstrauen gegenüber Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage waren zu arbeiten.
Ich bleibe noch bei dem letzten Begriff in unserem Folgentitel, und zwar der Stadt. Hat sich die Armut in der Stadt denn so unterschieden von der Armut auf dem Land?
Also wer arm war, also im Grunde genommen, also der Personenkreis, der nicht genug Subsistenzmittel hatte, um ein Minimum für die Lebensführung heranzuziehen, das ist in der Stadt im Grunde genommen genauso arm wie auf dem Land, man arm ist. Da sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied. Der Reiz aber an diesen Städten ist, dass halt die Menschen, die auf dem Lande arm waren oder wenig persönliche Entwicklungschancen sahen oder es sozusagen für ihre Kinder bessere Lebensbedingungen wollten, dass die in Städte gezogen sind und in manchen Fällen durch Arbeit und durch vielleicht glückliche Umstände oder günstige Heirat tatsächlich auch einen sozialen Aufstieg gemacht haben. Zumal in den Städten, die im Südwesten, also in Oberdeutschland, im 14. und dann wieder im 15. Jahrhundert von Textilkonjunkturen profitiert haben. Diese Personen gibt es, aber es ist im Grunde genommen vielleicht so ähnlich, wie man heute in einigen Ländern auch sieht, dass eben Menschen in riesige Städte ziehen und hoffen, dass sie da bessere Lebensbedingungen finden, aber ein Großteil von denen halt über, wenn man das so will, Slums nicht hinauskommt. Das heißt, sie haben insofern ist die Armut anders, also sie ist verdichtet, leichter erkennbar und die Konkurrenz zwischen den Armen, die dann sozusagen keine Erfolgsaussichten und Aufstieg haben, die sind geringer, als das eben dann auf dem Lande wäre. Vielleicht müsste man auch noch zu den Städten sagen, dass sich die sozusagen Lebensbedingungen durch die wirtschaftlichen Dynamiken im 14. und vor allen Dingen im 15. Jahrhundert nochmal verändert haben. Also es ist nämlich die Situation, dass mehr Geld in Umlauf kommt, dass im 15. Jahrhundert man in sozusagen vom Finanzkapitalismus spricht, der aufkommt, dass also viel Geld investiert wird in den Bergbau, in den Abbau von Silber oder auch in die Textilproduktion und auch in die Textilproduktion für gehobene Ansprüche, dass man im Fernhandel erfolgreich sein kann, indem man eben Fernhandelskontakte hat nach Italien, in die Seestädte in Italien, dass aus diesen Seestädten über die Alpen gebrachte Handelsgut, insbesondere Gewürze, dass diese Dinge also dann in den Städten zum Verkauf stehen, weiterverkauft wurden, dann von Nürnberg, Augsburg oder Ulm weiter Richtung Norden. Dass das also eine enorme gesellschaftliche Dynamik ausgelöst hat und dass die Möglichkeiten eben dann und den Anreiz gegeben hat, in die Stadt zu kommen. Und es gibt eben einige sehr grandiose Beispiele, also gerne zitiert wird immer wieder die Familie Fugger, auf die wir vielleicht später nochmal kommen. Der erste nachweisliche Mensch mit dem Namen Fugger ist in den 1370er Jahren nach Augsburg eingewandert und hat als Weber gearbeitet. Und schon dann seine Kinder waren in der Lage, da nicht nur einen Webstuhl, sondern mehrere Webstühle zu unterhalten und dementsprechend mehr zu produzieren und besser zu produzieren und durch Heiratsverbindungen dann eben auch Kapital zu generieren. Und dann nimmt eben dieser wundersame Aufstieg seinen Lauf. Das ist aber nicht die Regel. Ja, man geht davon aus, dass zwischen 30% und 40% der Stadtbevölkerung Einwohner und solche, die Bürger mit bestimmten Rechten waren, also diese 30% bis 40% waren sozusagen strukturell von Armut bedroht oder tatsächlich auch einfach arm im Sinne von nicht ausreichenden Ressourcen, um den Lebensunterhalt zu gestalten. Selbst wenn sie einen Tagelohn zum Beispiel als Erwerbsarbeit hatten.
Sie sprachen eben von Unterstützung, die diese Armen erhalten konnten. Von wem kam die und mit welchem Impetus und wie konkret wurde den Armen geholfen?
Sie hatten ja am Anfang gesagt, es geht hier nicht eben um sozusagen freiwillige Arme oder Personengruppen, die durch besondere Askeseleistungen Gott nahe kommen wollten, sondern das sind Menschen, die eben, obwohl sie eben arbeiten, aber durch persönliche Schicksalsschläge, Krankheiten oder anderes zeitweise oder gar nicht arbeiten können. Und in den Städten gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sozusagen diese Armen zu unterstützen, weil nämlich die Bürger aufgefordert sind, die Armen zu behandeln wie einen anderen Christus. Man verweist dann gerne auf die einschlägigen Stellen im Neuen Testament, etwa im Matthäusevangelium, wo es ja heißt, das, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das kann man ja positiv und negativ sehen. Oder das Exempel vom Samariter, der eben als einer der wenigen dann sich um überfallene Reisende gekümmert hat. Es gibt dann im Alten Testament Vorbilder, auf die man zurückgreift, die halt beispielhaft die Leidensfähigkeit der Menschen deutlich machen sollen, aber auf der anderen Seite eben auch, dass dieses Leiden letzten Endes denjenigen dann auch zur göttlichen Gnade verhelfen kann. Also die Hiob-Geschichte zum Beispiel wird da gerne zitiert oder eben auch auf Lazarus hingewiesen. So, das heißt also, die christliche Pflicht zur Barmherzigkeit, zur Unterstützung der Schwachen ist grundsätzlich gegeben und das passiert auch in den Städten. Und das, wie das passiert, das sind sehr unterschiedliche sozusagen Formen, in denen diese Unterstützung geleistet werden kann. Es gibt in Verbindung mit der Unterstützung von Bedürftigen eine Idee, die man Seelenrettungsökonomie vielleicht nennt. Also das haben die Zeitgenossen so genannt, aber das wird in der Forschung mit dieser Begriff verwendet. Seelenrettungsökonomie spielt darauf an, dass diejenigen, die eine milde Gabe bekommen, eine Gegengabe leisten und das ist in der Regel ein Gebet. Und diese Form der Gabe und der Gegengabe, diese Grundidee, also der Seelenrettungsökonomie, die wird in unterschiedlichen Formen dann sozusagen praktiziert. Ja, das kann so praktiziert werden, dass einzelne fromme Menschen auf dem Sterbebett oder testamentarisch Spenden für Bedürftige dann aufsetzen oder in die Wege leiten. Das können Brotspenden sein, das also dann innerhalb von 30 Tagen, also vom Sterbetag bis zum 30. die eine bestimmte Zahl von Bedürftigen Brot bekommen oder warmes Essen bekommen oder zusätzlich unter Umständen noch einen Pfennig. Das können Spenden sein, die helfen sollen, Menschen vor moralischem Verfall oder Schwierigkeiten zu behüten. Das sind solche Spenden zum Beispiel für Aussteuern, die an junge Mädchen gehen, also Aussteuerstiftungen, die dann die jungen Mädchen sozusagen attraktiver auf dem Heiratsmarkt machen, so dass sie also dann sozusagen verheiratet werden und ein Auskommen als Ehefrau und Hausfrau finden und nicht in Gefahr geraten, sich eventuell irgendwie prostituieren zu müssen. Das sind so Spenden von Personen, die ihr Vermögen einsetzen, um sozusagen etwas auszugleichen, was sie vielleicht im Laufe ihres Lebens an Übertretungen oder an amoralischem Verhalten unternehmen mussten. Ja, man muss sich vorstellen, dass die so gerade Händler oder auch Handwerker, die in einem starken Wettbewerb stehen, untereinander im Wettbewerb stehen, mit Konkurrenz zu tun haben, dass die eben nicht unbedingt immer nach den 10 Geboten gehandelt haben und dementsprechend eben auch Sündenstrafen anhäufen. Und die Grundidee war nun, dass man am Ende seines Lebens durch diese Almosenstiftungen die Gelegenheit bekommt, durch die Gebete, die die Bedürftigen dann im Gegenzug leisten, einen Teil seiner Sündenstrafen erlassen zu bekommen. Das führt zu ganz rechenhaften sozusagen Überlegungen. Also die Frömmigkeit wird in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts regelrecht, also berechnend. Es gibt dann Beispiele von Personen wie etwa eine Osnabrücker Bürgerin, die im Jahre 1470 eine Stiftung getätigt hat und sie wollte und hat das begründet damit, dass sie Gott mit Hilfe der Gebete der Armen und dem Almosen das ewige Leben, also ihr ewiges Leben abkaufen wolle, also aufkaufen. Ja, das heißt also diese Idee, dass man tatsächlich diese Rechenhaftigkeit einsetzt und eben wirklich ein ökonomisches Kalkül daraus zieht. Also das wären so diese kleinen Stiftungen, Einzelstiftungen. Dann gibt es Bruderschaften in den Städten, in denen sich Menschen zusammenschließen, die sich regelmäßig treffen und die zwei große Aufgaben haben. Das eine ist die Aufrechterhaltung der Memoria der verstorbenen Mitglieder dieser Bruderschaft, also dass eben auch für die Seelen dieser verstorbenen Brüder gebetet wird, und zwar regelmäßig gebetet wird, also Brüder und Schwestern. Und der zweite wichtige Punkt und die zweite wichtige Aufgabe ist die Unterstützung, die zeitweise Unterstützung von bedürftigen oder krank gewordenen Mitgliedern, die dann für eine Weile eine Unterstützung bekamen und diese Unterstützung aber dann zurückzahlen mussten, sobald sie wieder arbeitsfähig waren. Also diese Bruderschaften sind sehr wichtige Einrichtungen gewesen für das soziale Leben in diesen Städten und hatten eine große Bedeutung für eben auch den sozialen Zusammenhalt neben den sozusagen Kirchspielen. Die nächstgrößere Ebene, die auch für die Versorgung ihrer Mitglieder eine gewisse Rolle gespielt hat und auch phasenweise Unterstützung geleistet hat, das sind die Zünfte, also solche Einrichtungen, die in denen Handwerker sich zusammengeschlossen haben und die berufsspezifische Aufgaben verfolgt haben. Zur Zunft muss man vielleicht noch sagen, dass der Begriff Zunft eigentlich letzten Endes ein Forschungsbegriff ist und man in den einschlägigen Ordnungen der verschiedenen Berufe je nach Region und Landschaft unterschiedliche Begriffe dafür findet. Ja, wie Verhandwerk oder Einung oder ähnliches. Wenn man mit Zunft oder mit dem Begriff Zunft arbeitet, dann meint das eben den Zusammenschluss von bestimmten Handwerkern oder auch Handwerker und Händler, denn es gibt eben im Laufe dieser dynamischen Entwicklung im 15. Jahrhundert zunehmend Personen, die als Handwerker in einer Zunft anfangen, aber im Laufe ihrer erfolgreichen Berufstätigkeit dann sozusagen Händler werden können. Zünfte sind auch dazu, zumindest in Oberdeutschland verstärkt erkennbar, die Organisationen, in denen politische Willensbildung betrieben wird. Also sehr viele oberdeutsche Städte hatten seit dem 14. Jahrhundert sogenannte Zunftverfassungen. Das bedeutet, dass diejenigen Bürger, die ein Amt anstreben konnten, weil sie den Rechtsstatus hatten oder das Wahlrecht hatten, in diesen Zünften organisiert waren und über Zünfte die Ratsmitglieder bestimmt worden sind. Und schließlich sind eben diese Zünfte auch dafür in die Bresche gesprungen, wenn Zunftmitglieder halt nicht arbeitsfähig waren oder kurzfristig krank waren. Also Bruderschaften und Zünfte als sozusagen wichtige gesellschaftliche, soziale Einrichtungen mit jeweils ganz klarem Memorialaspekt und für unsere Thematik eben sehr stark auch unterstützend, allerdings eben immer nur für diejenigen, die eben Mitglied in dieser Zunft oder in dieser Bruderschaft waren. Die Räte, die Stadträte, haben eben auch als eine wichtige Ordnungsaufgabe den Umgang mit den Bedürftigen gesehen. Und da kann man eben generell sagen, dass die Bedürftigen behandelt werden, wenn man das so will, also so ein Label Fürsorgemaßnahmen. Ja, man könnte sagen, das ist fordern und fördern. Und das eine ist eben, dass man, wie auch bei den eben schon erwähnten Zünften und den Bruderschaften, Zugehörigkeit als Kriterium hat. Das heißt also, man muss, um in den Genuss von Fürsorgemaßnahmen eines Stadtrats zu kommen, Einwohner sein, also lange Einwohner sein oder im Bürgerrecht. Sodann ist immer Subsidiarität neben Zugehörigkeit das zweite wichtige Stichwort. Das heißt, es sind eigentlich immer Ersatzleistungen, die für eine bestimmte Zeit oder an einem bestimmten Zeitpunkt, kann man sogar sagen, ausgegeben werden. Ja, also ich erwähnte eben schon diese Stiftungen von Brot oder einfach Essensstiftungen oder die Städte geben gerne, wenn es notwendig war, subventioniertes Korn aus. Wenn einfach durch Preissteigerungen der Kornpreis so hoch gestiegen war, dass die Brote extrem teuer werden, dann wird eben billigeres oder subventioniertes Korn ausgegeben zum Verbacken. Also Subsidiarität. Dann gibt es eine gewisse Solidarität auch, die dadurch entsteht, dass man eben mit den Armen in der eigenen Stadt umgehen muss und in diesen Armen eben die Bedürftigen erkennt, den sozusagen alter Christus, den man zu versorgen hat. Das ist sozusagen der positive Teil. Der restriktive Teil allerdings ist einer, der eben diesen Verdacht, dass also Leistungserschleichung bei vielen, die das Almosen heischen, also oder betteln, das Motiv ist. Und man gibt dann eben sehr stark vor in den Städten, die durch Bettelordnungen wird eben restriktiv gemacht, die Ausgabe und die Voraussetzungen für die Bettelerlaubnis oder eben für die Erlaubnis an Kornausgabe in den städtischen Kornhäusern teilzunehmen. Diese Bettelordnungen werden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stärker aufgesetzt, immer wiederholt. In Nürnberg 1370, in Köln eine 1435 und dann geht das sozusagen durch die Städte hindurch. Und diese Bettelordnungen haben eigentlich immer als Kern, dass diejenigen, die eben betteln wollen, Schrägstrich müssen, das an ganz bestimmten Orten in der Stadt machen sollen, meistens vor Kirchen, weil da durch den starken Publikumsverkehr die Möglichkeiten zu betteln groß sind. Zu bestimmten Zeiten dürfen sie das. Und man beginnt auch, diese Bettler, die eine Bettelerlaubnis haben, zu kennzeichnen. Die Gruppe von Bettlern, die sich, also die sozusagen sich in die Städte schleicht, nicht dort wohnt, diese Gruppe hat in manchen Phasen das Recht, vielleicht 2 oder 3 Tage sich aufzuhalten und es dann weiterziehen. Wenn sich dann aber herausstellt, dass Menschen länger bleiben, als sie eigentlich dürfen oder dass sie betteln, obwohl sie nicht diese eben erwähnten Kriterien erfüllen, dann werden sie aus der Stadt gewiesen. Und das passiert relativ regelmäßig. In fast allen Städten gibt es solche Tage, an denen die vermutlich muss man sich das so vorstellen, dass dann eben die Menschen, die auf den Straßen waren oder auf den Plätzen saßen und da gebettelt haben, dass man die quasi zusammengetrieben hat und dann in einer Art Schandprozession aus der Stadt geführt. Und dann sind die halt in die nächste Stadt gezogen und dann und so weiter und so weiter. Also daraus sieht man, dass eigentlich es keine sozusagen Sozialpolitik im modernen Sinne gab, sondern dass man eben sozusagen eine Ad-hoc-Maßnahme ergriffen hat und die Bettelei eben eigentlich als eine quasi Tätigkeit angesehen hat, die immer unter dem Verdacht stand, es ist jemand zu faul zum Arbeiten. Es gibt allerdings auch einige Gruppen, die explizit zum Almosen oder also Heischen oder Betteln dann aufgefordert waren und denen man auch unbedingt geben sollte. Und das sind solche Gruppen wie Pilger, die unterwegs sind, also auf Pilgerfahrt waren, oder Studenten, Schüler, die eben auch in der Regel sich betteln konnten, die das Geld für Nahrung oder Umständen auch für Bücher oder Pergament oder Papier, um eben arbeiten zu können. Also das ist durchaus positiv gesehen worden.
Gab es denn sowas wie eine Prävention von Armut oder hat man dann eben Leuten geholfen, wenn sie arm sind, aber das war dann halt eben so?
Also in der Forschung ist man ziemlich eindeutig zu der Meinung gekommen und das scheint auch im Grunde als eine generelle Annahme zu sein, die man treffen kann, dass Armut einfach als ein Teil der Gesellschaft akzeptiert worden ist. Und dass man eigentlich nicht daran denken konnte, Armut an sich zu bekämpfen und da Vorsorge zu treffen, sondern man hat sich um einen Teil der Personen gekümmert, die aus verschiedensten Gründen arm waren und denen man berechtigte, sozusagen, die man die Berechtigung zugesprochen hat, dass sie von Armfürsorge profitieren dürfen. Aber Armut an sich ist gegeben und nicht und kann nicht sozusagen aus der Welt geschaffen werden durch menschliches Handeln.
Sie haben eben gesprochen von der Armut als dem Fehlen von Geld, um sich grundlegende Ressourcen zum Überleben zu besorgen. In den anderen Gesprächen kam aber auch raus, dass Armut auch eine Armut an Teilhabe, eine Armut am Sozialen, eine Armut an Handlungsfähigkeit bestand. Ist das hier auch in den Städten ein Thema?
Ja, das ist eine Frage der Perspektive auf Armut. Also ich würde auch sagen, dass diese Art von Armut gibt, also an sozialer Teilhabe. Oder auch an fehlenden Wahlmöglichkeiten. Also das, was Sie eben angesprochen haben, spielt in den Städten eine Rolle, ist nicht ganz leicht zu fassen. Also man muss vielleicht nochmal sagen, dass die Überlieferungslage so ist, dass man sehr viel lernen kann über die sozusagen Sozialstruktur der Bevölkerung, über die Menge der oder ungefähren Anzahl der Prozentzahl derjenigen, die bedürftig sind in den Städten. Dass man sehr viel lernen kann über das Reden von Personen, die nicht arm sind, über Arme. Dass es sehr oft der Blick der Obrigkeit ist, also der städtischen Obrigkeit oder der geistlichen Obrigkeit oder der Kirchen oder gelehrter Herren, der Prediger, die sich darüber auslassen. Dass wir aber sehr wenig wissen über das, was eigentlich die armen Menschen selber bewegt hat, gedacht haben. Also ob die eine Strategie entwickelt haben mit diesen Hindernissen im Leben umzugehen. Das ist ein Problem. Insofern würde ich sagen, ja, auch in den Städten ist die Situation für arme Menschen so, dass sie quasi ausgeschlossen werden von einer ganzen Reihe von Möglichkeiten. Also zum Beispiel diejenigen, die betteln mussten, sind sicherlich nicht in solchen schönen Brüderschaften gewesen oder in der Regel auch nicht Zunftmitglieder. Ja, das heißt, das sind Menschen, die sozusagen sozial gesehen wirklich als Randgruppe bezeichnet werden müssen.
Wie sieht es denn da mit der Quellenlage aus? Wir wissen wahrscheinlich viel über diese Menschen, aber hören wir auch von ihnen?
So gut wie gar nicht. Das ändert sich ein bisschen erst um 1500 oder Anfang des 16. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den aufkommenden kritischen Stimmen zur aktuellen Armenfürsorgepraxis. Es gibt eben Anfang des 16. Jahrhunderts, das habe ich in Augsburg dann im Archiv gefunden, Verhörprotokolle von, ich würde mal sagen, sehr prekär lebenden Personen, die sich über verschiedene Aspekte der Stadtpolitik geäußert haben, negativ geäußert haben und die dann von den Stadtbütteln verhaftet wurden und die dann verhört worden sind. Und in diesen Verhören geht es dann eben auch einmal um, was sie dann gesagt haben, was sie kritisiert haben. Und das ist dann eine Möglichkeit, mal einen kleinen Eindruck zu bekommen von der, wie soll man sagen, von der Gedankenwelt oder der Weltsicht einer Personengruppe, die man normalerweise in der Überlieferung nicht findet. Das ist einfach ein Problem der Quellenlage im 14. und 15. Jahrhundert. Und darum sind eigentlich die, wenn man so will, größeren Untersuchungen, etwa für Köln oder auch im Norden für Lübeck, gemacht worden in vor allen Dingen erst nach 1500, als dann solche Quellen auch stärker zur Verfügung stehen, also von Menschen, die aufgrund ihrer kritischen Äußerungen dann nochmal genau befragt werden, was sie denn wohl zu kritisieren haben. Aber bis 1500 ist es kaum möglich, Menschen zu, also wenn Sie so wollen, Stimmen von Menschen zu hören, die bedürftig waren und die sozusagen für gebettelt haben oder die als Kranke in sozusagen 2-3 Tage nicht arbeiten konnten, aber dann vielleicht Unterstützung erbeten haben von ihren Zunftgenossen oder den Bruderschaften. Also das ist einfach, muss man zur Kenntnis nehmen. Ne? Wir wissen sehr viel von denen, wie über sie gesprochen wird. Wir können was über die sozialen Lagen sagen. Wir können auch was sagen über die Probleme, die man den Menschen, die bedürftig waren, sozusagen zugeschrieben hat. Man kann viel sagen über das Misstrauen der Obrigkeiten, aber auch des wohlhabenderen Teils der Stadtbevölkerung. Und man kann was sagen über ihre Funktion eben als diejenige Gruppe, die durch die Entgegennahme von Almosen sich zu Gebeten zu verpflichten hat. Und es gibt eine sozusagen institutionalisierte Form des Almosengebens, wo man die Verpflichtung zum Beten sehr gut überprüfen kann. Also die Leute, die vor einer Kirche betteln und etwas bekommen haben, das ist ja schlecht zu kontrollieren, ob die dann auch wirklich ihre Gebete sprechen. Oder diejenigen, die im Zuge so einer Armenspeisung auf testamentarischer Grundlage eben etwas Geld bekommen oder eine warme Mahlzeit oder ähnliches, ob die dann nun wirklich ihre Gebetsverpflichtungen sozusagen ableisten, ist schwer zu kontrollieren. Aber es gab eben Stiftungen größerer Art, in denen diejenigen, die die Fürsorge bekommen haben, besser zu kontrollieren waren. Und da sind solche Stiftungen, die, wenn man so will, ummauert waren. Ja, also große Stiftungen in Städten, in denen die Stifter sich sozusagen ein Denkmal gesetzt haben einerseits. Also die Stifter haben sozusagen sich im Stadtbild verewigt. Sie haben Vorsorge für ihr Seelenheil getroffen. Sie haben aber andererseits auch gezeigt, dass sie große Nächstenliebe sozusagen zeigen wollen. Und sie haben sich, ihre Familien dann im Gebetsgedächtnis dieser Insassen dieser Stiftungen verewigt. Und auf die möchte ich noch gerne zu sprechen kommen. Das sind nämlich Einrichtungen wie etwa das 12-Brüder-Haus in Nürnberg. Das ist 1388 gegründet worden von einem Kaufmann namens Mendel. Und da durften eben 12 Männer, die einen gewissen Leumund haben mussten, einziehen und wurden dort versorgt. Und zwar waren es ledige Männer, die guten Leumund haben mussten und gearbeitet hatten, aber jetzt eben sozusagen nicht mehr arbeitsfähig waren. Also solche Einrichtungen. Das im Jahr 1410 hat Lorenz Egen in Augsburg ein ähnliches Haus eingerichtet. Oder vielleicht ein ganz berühmtes ist das, in Rheinland-Pfalz jedenfalls berühmt, das Spital des Nikolaus von Kues, was in den 1450er Jahren eingerichtet worden ist. Und wo man ganz gut sehen kann, wie dieses Zusammenspiel eben zwischen Caritas, sozusagen Seelenvorsorge und Verfestigung des Gebetsgedankens eine Rolle spielt. Also der Nikolaus von Kues hat in seinem Spital 33 Plätze dann ausweisen lassen oder 33 Pfründen ausweisen lassen, was ja eben an das Lebensalter von Jesus erinnert. Die Männer, die einziehen wollten, mussten ähnlich wie bei den eben genannten, also bei Mendel oder bei Egen in Augsburg, Mendel in Nürnberg, nachweisen, dass sie eben einen einwandfreien Lebenswandel hatten, aber eben auch bestimmte Gebete sprechen können. Also das Ave Maria, das Vater Unser und das Glaubensbekenntnis. Das waren so die zentralen Voraussetzungen. Und diese wurden auch abgeprüft. Ja, und dann gab es eben ein bestimmtes geregeltes Leben in diesen Häusern, was eben dazu führte, dass diese Brüder, so nennt man die dann, die da wohnen, unter Umständen einen sozusagen, wie soll man sagen, klosterähnlichen Tagesablauf hatten, der eben bestimmt war auch durch Gebete für die Stifter, die Verwandten des Stifters und so weiter. Das ist so der, denke ich, der Typ, der diese Art von Rechenhaftigkeit, von der ich am Anfang sprach, nochmal ganz deutlich macht, weil das eben dann Häuser waren, die unter einer Aufsicht standen. Also die in den Häusern lebenden Männer wurden beaufsichtigt. Man kann auch sagen, beaufsichtigt und verpflegt. Es gab Knechte und Mägde, die für die Versorgung zuständig waren. Es gab aber auch meistens einen Priester, der entweder mit in dem Haus wohnte oder regelmäßig zu den Gebetszeiten erschienen ist. Und es gab sowas wie, ja, wie soll man sagen, Geschäftsführer, Schäffer werden die oft genannt, die also die Finanzverwaltung vollzogen haben und eben auch eine Aufsichtspflicht über diese Insassen hatten. Ja, also da sieht man, wie sozusagen durch große Stiftungen von Personen, die sehr viel Vermögen einsetzen konnten, aber auch eben Wert darauf gelegt wird, dass die Gebete auch geleistet werden. Das ist eben in diesen Stiftungen gut zu machen. Und die vielleicht berühmteste ist ja dann die von Jakob Fugger eingerichtete sogenannte Fuggerei 1521. Gibt es eine Urkunde, also diese großen Stiftungen werden über einen gewissen Zeitraum ja sozusagen einfach ins Werk gesetzt und die Stiftungsurkunden sind eigentlich immer nur eine Etappe. Es wird dann auch weiter noch gebaut. Die Fuggerei ist ja heute noch zu besichtigen. Ein ummauerter Bereich, in dem eben die Möglichkeit bestand, dass halt ungefähr 100 Personen mit ihren Familien zu einem sehr günstigen Jahreszins wohnen. Das wäre wohl nach heutigem Wert, wäre das im Jahr eine Miete von 92 Cent. Und das ist ganz interessant, weil Fugger ja eigentlich reich geworden ist, indem er, wenn man so will, die Menschen, die also für ihn Tuch und Ähnliches gewebt haben oder eben andere Arbeiten vollzogen haben, ja nicht besonders gut bezahlt hat. Aber gleichzeitig dann eben eine so große sozialkaritative Einrichtung vorzunehmen, ist ja auch ein Hinweis auf die Denkweise dieser Stifter jedenfalls. Ja, und die Fuggerei ist eben, wenn Sie so wollen, dann das höchste und das ausgefeilteste Gebetsüberwachungsinstitut gewesen, weil eben durch die Ummauerung und durch das Schließen der Tore über Nacht, also abends bis über Nacht waren die geschlossen, da man da eben sozusagen die Leute immer unter Kontrolle hatte und eben die regelmäßigen Gebete eingehalten wurden. Und auch für die Fuggerei gilt, die Menschen, die da einziehen, sind entweder gut beleumundet, haben keine moralischen Defizite, wenn man so sagen will, sind zum Teil noch arbeitsfähig, arbeiten auch, aber verdienen nicht genug. Das sind also diese Großstiftungen, die dieses Prinzip der Seelenrettungsökonomie, finde ich, ganz gut deutlich machen. Aber wie gesagt, auch hier sieht man fast nur, was die Stifter wollten und welche Intention sie mit den Stiftungen verfolgt haben.
Ich habe den Eindruck, dass Sie damit so den Standardmodus geschildert haben. Was war denn, wenn es zu Kriegsplündereien, zu Hungersnöten, zu Naturkatastrophen kam? Wie wurde denn da mit den Armen umgegangen? Hat man dann die Hilfeleistungen reduziert, eingestellt oder vielleicht sogar die Leute vertrieben, weil man ihnen nicht helfen konnte?
Also, wenn es zu Hungersnöten kam, was periodisch aufgetreten ist, dann wurde man besonders restriktiv. Also dann wurde in Augsburg oder Nürnberg sehr genau überlegt, wer ist denn ein bedürftiger Armer? Also wer erfüllt die Kriterien der Einwohnerschaft, hat sich moralisch einwandfrei verhalten, ist nicht auffällig geworden, nicht straffällig gewesen. Die werden dann weiter unterstützt, soweit das geht. Alle anderen werden abgewiesen oder die Tore werden geschlossen, um zu verhindern, dass jetzt eben Leute von irgendwoher kommen, um vielleicht noch den Augsburgern oder den Nürnbergern oder wem auch immer die das Korn wegzunehmen oder das Brot wegzuessen. Also das wird dann, die Reaktion ist immer Restriktion. Ja, man schützt die eigenen, soweit das geht, und sucht, soweit es möglich ist, zu verhindern, dass eben Unberechtigte noch dazukommen. Selbst wenn die von Notlagen, also massiven Notlagen betroffen sind. Das muss man einfach so konstatieren. Und das sind sozusagen ja dann sozusagen Ernteausfälle, die immer wieder auftreten. Es gibt immer wieder Perioden, in denen die Ernten so schlecht waren, dass eben die Ernährung spitz auf Knopf stand. Und dann haben die Stadträte eben versucht, soweit das in ihren Möglichkeiten stand, eben Korn von entfernteren Regionen heranzuschaffen und das dann zu auszugeben. Aber wie gesagt, an die eigenen Bürger, / die langjährigen Einwohner, die vielleicht kein Bürgerrecht hatten, aber sehr lange schon in der Stadt gelebt haben.
Das Folgende ist jetzt eine Frage, die mir weder im Vorgespräch noch bei der Gliederungserstellung eingefallen ist, aber mir jetzt gerade sich aufdrängt, weil ich heute in Trier noch an der Judengasse vorbeigelaufen bin. Wurden denn arme Juden genauso behandelt wie die anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Städte?
Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts sind die Judengemeinden ja praktisch alle man kann sagen, ja ausgelöscht worden, ne, durch Pogrome, Vertreibungen. Und in den oberdeutschen Städten gibt es so gut wie keine Judengemeinden mehr in der Zeit des späten Mittelalters. Also da stellt sich das Problem nicht mehr.
Es gibt drei klassische Punkte, an denen man den Wandel von Spätmittelalter zur Frühneuzeit festmacht. Das ist der Buchdruck und die Verbreitung von Bildung und Lesefähigkeit. Das ist die Entdeckung Amerikas und die Vergrößerung der Welt, der neue Fernhandel. Und es gibt die Reformation und die lutherische Theologie. Welchen Einfluss haben diese Zäsuren auf die Armut in den spätmittelalterlichen, dann frühneuzeitlichen deutschen Städten?
Die Erweiterung der Welt, wenn man so will, das wirkt, glaube ich, nach erst so seit der Mitte des 16. Jahrhunderts und führt dazu, dass der Fernhandel dann eben nicht nur über Italien bis an die Levante geht, sondern die großen oberdeutschen Handelshäuser versuchen eben auch in Süd- und Mittelamerika Fuß zu fassen, was aber weitgehend scheitert. Also die Versuche der Welter, die aus Augsburg sagen, Expeditionen ausgerüstet haben, um sagen, das goldene Land oder andere Schätze zu finden, enden schlecht. Ja, und haben praktisch den Kollaps dann des Unternehmens zur Folge. Also das ist etwas, was wohl in den oberdeutschen Städten wenig eine Rolle spielt. Wenn sie Richtung Küsten gehen, ist es so, dass eben dadurch sich auch der Handel, der Seehandel verändert und eben die Routen der Hansen, der Hansestädte, dass die auch einen Rückgang zu verzeichnen haben, weil sie eben einfach der Fracht- und Schiffsverkehr verlagert, ne, stärker in den Atlantik. Also da ist sozusagen eher wenig gewonnen. So. Das zweite, der Buchdruck, ist sicherlich so, dass damit im 16. Jahrhundert vor allen Dingen die Kommunikationsreichweite sich erhöht und dass die berühmten Flugblätter, die entstehen über den Bauernkrieg oder über andere Konflikte, dass damit sozusagen schneller kommuniziert werden kann, Informationen schneller ausgetauscht werden und die ja, sozusagen Einrichtung von ersten Postlinien ja, ne, erfolgt. Das also ist ein Vorteil. Ob davon der arme Teil der jeweiligen Stadtbevölkerung was hat, möchte ich stark bezweifeln. Also das trägt nicht dazu bei, dass es besser wird, dass die Armut sich verringert, trägt auch nicht dazu bei, dass sich die Chancen für viele verbessern. Also das läuft sozusagen über die Köpfe dieser Personengruppen hinweg ab. So, mit der Reformation ändert sich aber die Grundidee des Caritas-Gedankens. Ja, also wenn die Beziehung zwischen Gott und dem Gläubigen nicht mehr über den in Anführungsstrichen Umweg läuft, also über Priester und über Personengruppen wie diese Bedürftigen, die dann die Gebete für das Seelenheil derjenigen sprechen, die gespendet haben oder gestiftet haben, sondern die Beziehung direkt zu Gott geht, dann braucht man den ganzen, wenn so wollen, diesen ganzen Vermittler nicht mehr. Ja, das heißt also, die dann evangelisch und dann auch noch stärker die reformiert werdenden Menschen und Gemeinden, das verändert die Sozialpolitik sehr stark. Und die Stiftungen werden ja zum Teil auch aufgehoben dann und in städtische Hand übergeben. Also komplett, wenn Sie wollen, kommunalisiert und von den dann evangelisch gewordenen Stadträten reguliert. Das bedeutet, dass eben keine private Versorge mehr, im Wesentlichen keine private Almosengabe mehr erwartet wird, sondern dass die Spenden in einen gemeinen Kasten, so nennt man das zum Beispiel in Augsburg oder in Straßburg, gehen in diesen gemeinen Kasten. Und das Geld, was da bei den Gottesdiensten eingesammelt wird, das verwaltet dann im Auftrage der Stadt oder des Rates ein Gremium und leistet damit dann sozialfürsorgerische oder armfürsorgerische Maßnahmen. Und man braucht eben nicht mehr diese das Spielen über sozusagen bedürftige Gruppen, die man durch das Almosen dazu bewegt, für das eigene Seelenheil oder das Seelenheil der Familie zu beten. Das ändert sich ganz massiv. Und dann schlägt sehr stark durch die Tendenz, die ja schon zu beobachten war und die ich eben ja auch schon angesprochen habe, also die restriktive Haltung gegenüber Menschen, die ihren Lebensunterhalt erwerben durch Bettelei. Und die Begründungen für das dann Aufheben dann von Hospitälern zum Beispiel oder solchen, eben solchen ja, Handwerker, wie sie wollen, Altenheimen, sind dann immer, dass da sozusagen nur noch Menschen jetzt drin sind, die nicht arbeiten wollen, ne? Die also irgendwelche faulen Personen, die sich da einen, wenn sie so wollen, lauen Lenz machen, aber eigentlich ganz gut arbeiten können. Und deswegen wird da mit der Reformation eben diese reziproke Verbindung oder die Partnerschaft von Spendern und Stiftern mit den Bedürftigen, also oder den Armen und Gott eben abgelöst durch halt so eine direkte Beziehung der Gläubigen zu Gott. Und die Konsequenz war dann, dass die städtische Sozialpolitik in diesen reformierten Städten des Reiches dann sozusagen komplett unter die Kontrolle der Stadträte geriet und dass eben solche Einrichtungen wie bestimmte Hospitäler oder Häuser zur Versorgung von Handwerkern geschlossen werden und dann eine neue Form der Versorgung allmählich sich durchsetzt. Ja, also eine, wo dann eben wirklich die Fürsorge und deren Kontrolle nochmal stärker wird. Dann hat nämlich der reformierte Stadtrat hat sozusagen dann diese Personengruppe besonders gut im Griff.
Das klingt ein bisschen so, als ob es den frühneuzeitlichen Armen schlechter ging, als es den spätmittelalterlichen Armen ging.
Ja, das ist so die, in der Tat gibt es ja sozusagen die These oder in bestimmten Regionen diese Vorstellung, dass eigentlich das katholische karitative Wesen, das Fürsorgewesen ein wesentlich menschenfreundlicheres gewesen ist als die strengen reformierten, also evangelischen und dann reformierten Vorgaben. Das kann ich Ihnen aber nicht wirklich sozusagen bestätigen, dass das so gewesen ist. Es ist eine andere Form einfach der Armenfürsorge gewesen, die etwas fortführt, was ja schon im 15. Jahrhundert ziemlich deutlich war, nämlich Misstrauen, Restriktion, Kontrolle und die Konzentration der Armenfürsorge auf die, wenn Sie so wollen, einheimische oder Bevölkerung in den Städten wohlgemerkt. Und dass aus diesem Grund eigentlich dann im 16. Jahrhundert ja sowas entsteht wie eine ganz, wie sozusagen eine Bevölkerungsgruppe, die man Landfahrer nennt, ja, die also dann im Grunde genommen zu keiner Stadt mehr gehören, keine Chance haben, in einer Stadt vielleicht heimisch zu werden und dann eben sozusagen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf ziehen und hoffen eben durch ihre sozusagen überzeugende Bitte um Unterstützung zu Geld oder anderen Spenden zu kommen. Aber es sind eben dann halt doch die notleidenden Menschen, die dann im Grunde entwurzelt waren oder noch stärker entwurzelt wurden und dann ja sowas wie man ne, Landfahrer, fahrendes Volk dann geworden sind. Damit hat man dann quasi eine neue, wenn Sie wollen, ja, Etappe eigentlich der Entstehung oder der Verbreitung von Armut, die also dann, soweit man das sagen kann, das hat sicherlich auch wieder mit der Überlieferungslage zu tun, in der frühen Neuzeit viel stärker mobil gewesen ist, als wir das für das 14. und 15. Jahrhundert fassen können. Vielleicht war das auch stark, also sehr mobil, aber da ist die Überlieferung nicht so gut. Im 16. Jahrhundert wird das deutlich fassbarer, dass ganze Personen, Gruppen, Familienverbände unterwegs sind und irgendwie versuchen zu überleben.
Sie hatten während des Gesprächs immer wieder entsprechende Andeutungen gemacht. Dennoch zum Abschluss nochmal die Frage. Uns trennen mehr als ein halbes Jahrtausend von dieser Zeit und diesen Zuständen. Dennoch, wo ist unser Umgang mit der Armut heute dem in den spätmittelalterlichen deutschen Städten ähnlich?
Ja, man kann das vorsichtig formulieren und man kann auch sagen, es gibt ganz starke strukturelle Ähnlichkeiten. Was ja dann darin schon sichtbar wird, dass ja auch heute eigentlich diese Idee von fordern und fördern eine große Rolle spielt. Also wenn man an die Diskussionen denkt bei der Einführung von Hartz IV vor mittlerweile auch 20 Jahren und jetzt die Diskussion um die Einführung des Bürgergeldes und die Frage, ob denn diejenigen, die Bürgergeld beziehen, dadurch so angeregt werden, keine Arbeit mehr aufnehmen zu wollen, weil man so eine gute Unterstützung hat. Ja, also das ist ja sehr ähnlich zu dem Misstrauen, dass man sagt, ja, wenn wir den Menschen im 15. Jahrhundert so viel Almosen geben, dann haben die auch keine Lust zu arbeiten, weil sie kommen ja so gut über die Runden damit. Also da würde ich sagen, ist eine Ähnlichkeit, also bei diesem Und jetzt ja auch, wenn man sich überlegt, dass ja die Bezahlkarten für Asylbewerber eingeführt werden sollen, das ist ja auch sozusagen ein Versuch, die Geldleistungen stärker zu organisieren und zu lenken und dass diese Menschen ja dann dadurch eben zu ganz bestimmten Verhaltensweisen angehalten werden. Das ist ja eben was anderes, ob ich Geld zur Verfügung habe oder mich darauf verlassen muss, dass diese Karte in ganz bestimmter Weise funktioniert. Also ich würde sagen, da gibt es eine Ähnlichkeit dieser Vorurteils vielleicht. In manchen Fällen wird es sicherlich stimmen, aber das ist doch im Wesentlichen des Vorurteils, dass diejenigen, die nicht arbeiten, das nicht tun, weil sie arbeitsunfähig sind, sondern weil man unterstellt, vor 500 Jahren wie heute, dass sie unter Umständen das zum Anreiz nehmen, keine Arbeit aufnehmen zu wollen. Denke ich, das ist schon vergleichbar, diese Perspektive auf bedürftige Menschen. Ein Unterschied ist eben, dass man heute ja schon sowas wie auch in sozusagen in die Zukunft denkt, ne, und überlegt, wie man diese Menschen, die bedürftig sind, dann auch insofern ernst nimmt, als wir natürlich ein Sozialfürsorgesystem haben, was darauf beruht, dass man Ansprüche einfach hat, die der Staat garantiert und die dann in den verschiedenen Städten, Dörfern und so weiter umgesetzt werden. Ja, und das hat eben eine spätmittelalterliche Stadt hat das nicht garantiert, sondern das waren dann Maßnahmen, die ad hoc oder bei massivem Bedarf ergriffen wurden, aber nicht sozusagen regelrecht zur Daseinsfürsorge Aufgabe einer Obrigkeit gehört haben. Und deswegen haben eben diese spätmittelalterlichen Städte diese privaten Initiativen gehabt. Und zum Teil schreiben die Stifter auch, dass sie ein Spital eingerichtet haben, weil die Stadt kein Geld hat, eins einzurichten. Und das unterscheidet uns sicherlich schon von der Situation von vor 500 oder 550 Jahren. Thank you.